Ihr dürft gemeinsam mit mir 1. Petrus 4 aufschlagen, wenn ihr es nicht schon getan habt, in euren Bibeln. Entgegen meiner Gewohnheit werde ich jetzt nicht mit dem ersten Vers aus unserem Bibeltext starten, sondern möchte euch ein Bild zeigen, was ihr auf der Wand sehen könnt. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Das sind Huskies, die durch eine Schneelandschaft rasen. Ein Freund von mir hat mal einen Husky-Schlitten gesehen mit ganz vielen Huskies dran. Und er beschrieb mir, dass diese Huskies ziemlich viel Lärm gemacht haben, rumgebellt haben und sich untereinander gestritten haben, sodass Leute stehen geblieben sind und sich dieses Spektakel angeschaut haben, dass sie da sich miteinander kabbeln, dass sie sich streiten miteinander, sich anbellen und anbeißen. Aber dann kam der Moment, dass der Mann auf dem Schlitten plötzlich einen Schuss abgab, einen Signalschuss. Und als die Hunde dieses Signal hörten, standen sie richtig in ihrer Position. Sie haben sich nicht mehr gegenseitig angebellt und angeschaut, sondern sie haben nach vorne geschaut und sie haben angefangen zu rennen, was das Zeug hält, ohne zu bellen und nunmehr auch ohne Ärger. Sie waren fokussiert, als sie den Signalschuss gehört haben. Wenn Chaos herrscht und alles unsicher ist, kann man schnell das Ziel aus den Augen verlieren. So wie die Huskies, die mein Freund gesehen hat an diesem Husky-Schlitten. Sie haben den Fokus verloren, sie haben das Ziel verloren und sie haben angefangen, sich miteinander zu streiten. Dasselbe passiert auch mit uns Christen. Wir haben in den vergangenen Wochen und inzwischen Monaten in dem Petrusbrief schon oft von dieser Stelle gehört, dass die Christen im ersten Jahrhundert in Kleinasien, zu dem Petrus schreibt, in einer starken Verunsicherung gelebt haben. Und dort, wo wir in Unsicherheit drin sind und diese Unsicherheit zu viel Raum in unseren Herzen annimmt, werden wir dazu neigen, dass wir die Probleme, die von außen auf uns einprasseln, ungefiltert in das Innere eindringen lassen. Die Christen stecken in Problemen, die von außen kommen. Die Frage ist, was machen wir mit diesem Problem, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir nicht bereit sind, wenn wir nicht fokussiert sind, werden die Probleme von außen uns so sehr stark zusammendrücken, dass sie auch in das Innere hineinkommen werden. Und die Leser von Petrus haben unsichere Zeiten erlebt, der Verfolgung, der Diffamierung, der sozialen Ausgrenzung und auch des gesellschaftlichen Drucks. Und Petrus schärft den Blick seiner Leser, so wie Jesus es auch einst tat mit Petrus und Co. Auch Jesus hat den Blick seiner Jünger geschärft und Petrus macht genau das Gleiche, was er, Jesus, hat machen, sehen, sagen, hören, indem er den Blick schärft von den Gläubigen, zu denen er schreibt. Wir lesen in Vers 7 zu Beginn, dass er zu ihnen schreibt, mitten indem er darüber schreibt, wir sind gerade in Leiterfahrung aufgrund von, wir leiden ungerechtes Leid, haut er es raus, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Er macht das nicht ohne Grund jetzt an dieser Stelle, wo Chaos herrscht und Unsicherheit, dass er die Christen noch mal einmal daran erinnert, Leute, das Ende ist nah. Was bedeutet das, wenn Petrus sagt, das Ende ist nah? Weil wir könnten sagen, okay, Petrus, das ist jetzt Pi mal Daumen, 2000 Jahre her. Was bedeutet hier nah? Können wir das wirklich so nehmen, dieses Wort? Das Ende ist nah heißt, dass in Gottes Heilsplan nicht mehr so viel vorkommen wird. Dass in dem Heilskalender, Heilsplankalender Gottes, es nicht mehr so viele Events und so viele Ereignisse mehr geben wird. Denn das Entscheidende ist bereits geschehen. Christus ist gekommen, Christus hat sein Leben gegeben, er ist auferstanden und Christus regiert jetzt, so wie wir in 1. Petrus 3, Vers 22 lesen, der ist zur Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Jesus Christus ist intronisiert, er regiert. Alles das, was Gott angekündigt hat im Alten Testament, was geschehen soll, ist in Christus erfüllt worden. Das bedeutet, es wird nicht mehr so viel signifikantes Heilsgeschichtliches geschehen. Natürlich hier und da gibt es ein paar Einzelheiten. Aber Jakobus sagt in Jakobus 5, Vers 8, habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Das Ende ist nahe gekommen. Die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen, was nichts anderes bedeuten soll für uns als Christen, wenn wir den Fokus verlieren, dass wir uns erinnern lassen von Petrus, Jesus kann jederzeit wiederkommen. Jesus kann jederzeit wiederkommen. Und das ist das, was Petrus geprägt hat und was er den Christen zurufen möchte. Macht die Probleme, die auf euch einprasseln, gebt ihnen nicht so viel Raum. Fangt nicht an, diese Probleme auch in eurer Gemeinschaft wachsen zu lassen. Stattdessen bleibt auf Kurs, denn ihr befindet euch gerade auf der Zielgeraden. Christusgemeinde, ihr befindet euch auf der Zielgeraden. Und wir haben keine Zeit, wenn du weißt, dass du auf der Zielgeraden bist. Wenn Gott dich vorbereiten möchte und sagen möchte, sei allezeit bereit, es kann jederzeit passieren. Wenn du das weißt, dann hast du den Signalschuss gehört und du hast gar keine Zeit. So wie die Huskies, anzufangen, dich einander anzubellen und aufzufressen. Du wirst gar keine Zeit dafür haben. Deswegen brauchen wir diesen Signalschuss. Unser Ältester Dani Pockem, wink mal, da ist er. Der sagt immer, im Leben gibt es kein Vakuum. In unserem Leben gibt es kein Vakuum. Es wird immer mit Dingen gefüllt sein. Unser Leben wird immer gefüllt sein mit Dingen. Und wenn du dich im Streit wiederfindest mit anderen Geschwistern, dann liegt es daran, dass dieses entstandene Vakuum gefüllt wurde mit negativen Dingen. Aber wer im Reich Gottes lebt, wer in der Jesus-Nachfolge lebt, muss es mit guten Dingen füllen. Und er braucht diesen Signalschuss von Zeit zu Zeit, um sich daran zu erinnern, Jesus kann jederzeit wiederkommen. Wir sollen bereit sein. Wir sind auf der Zielgeraden. Und für diese Phase möchte Petrus unseren Fokus schärfen mit zwei Dingen. Petrus ruft zu zwei Dingen auf. Erstens zu Gebet und zum zweiten Nächstenliebe. Wir lesen weiter in Vers 7 und Vers 8. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Also Petrus gibt sozusagen als Schlittenfahrer, kannst du dir so vorstellen, gibt er seinen Signalschuss ab, damit die Herde fokussiert wird und damit Streit keinen Raum einnimmt. Das ist das Thema, dem er sich jetzt für einen Augenblick widmet. Wenn man als Christ Schmähungen, Lästerungen und Feuerproben ausgesetzt ist, kann man Kämpfe im Innern eigentlich gar nicht gebrauchen. Wir haben als Christen schon genug damit zu tun, in dieser Welt zu bestehen. Und in Deutschland sieht's gut aus, ja. Aber wenn du anfängst, ein Leben in der konsequenten Nachfolge Jesu zu leben, wirst du auch in Deutschland in Bedrängnis kommen. Du wirst soziale Ausgrenzung erfahren. Du wirst zum Gespött. Über dich wird gelacht. Auf dich wird herabgeschaut. Und wenn du mit diesen Dingen zu tun hast, dann hast du genug zu tun. Wir haben keine Zeit, Streit Raum zu geben unter uns. Kämpfe im Innern können wir nicht gebrauchen. Aber meine Lieben, genau das geschieht in vielen Gemeinden. Und viele Gemeinden fragen sich, warum haben wir so wenig Kraft in unserem Land? Warum ist unsere Botschaft so ohne Effekt dort, wo wir sind? Ich sag euch eins, zu einem Großteil liegt es daran, dass Streit in den Gemeinden herrscht. Dass wir einander anschauen und etwas gegen uns haben in unserem Herzen. Und das weiß Petrus. Petrus sagt, wir sind königliche Priester in dem Land, wo wir sind. Und wir repräsentieren unseren König. Und wir möchten, dass unsere Botschaft einen starken Effekt hat auf andere Menschen, die uns zuhören, die uns anschauen. Das wird aber nichts, wenn wir nicht unseren Streit beiseite legen. Wenn Liebe uns nicht regiert. Und so sind viele Gemeinden Immer auf der Suche nach irgendwelchen Programmen, die sie installieren können in ihr Gemeindeleben, um irgendwie relevant zu werden in der Stadt oder in dem Landkreis, wo sie sind. Vergiss die ganzen Programme, die du finden kannst in den ganzen Büchern für einen relevanten Gemeindeaufbau im 21. Jahrhundert. Vergiss das. Wenn du offenkundig sehen kannst, dass wir in Streit miteinander leben, da kannst du die besten Strategien fahren. Es wird keinen Effekt haben. Unsere Botschaft wird verpuffen. Das Evangelium wird nicht zu einer Kraftauswirkung kommen unter uns und in unserem Land. Und das ist nicht nur ein Problem im 21. Jahrhundert, sondern das war ein Problem schon in den Gemeinden im 1. Jahrhundert, bei den Lesern von Petrus, aber auch bei anderen. Lass uns 3 Verse kurz anschauen, damit wir die Brisanz sehen. Jakobus 4, Vers 1. Jakobus klagt hier, indem er fragt, woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Woher kommen Kriege unter euch? Wir denken immer, dass ein Krieg ist immer mit dem Feind, der außen ist, wo man dann kämpft. Aber Jakobus schaut sich die Christen an und sagt, bei euch, meine Lieben, ihr führt Krieg untereinander. 1. Korinther 3, Vers 3, Paulus schreibt, denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Streit und Eifersucht. Auch das moniert Paulus in Römer 13, Vers 13. Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag. Und dann zählt er einige Dinge auf, die nicht gehen für einen Christen, wenn er in einer fokussierten Nachfolge leben möchte. Und nach einer Reihe von Begrifflichkeiten kommt er zu den Punkten Streit und Eifersucht. Das soll unser christliches Leben nicht prägen. Es ist wichtig, dass wir an dieser Stelle hinhören. Warum? Weil wir als Christen sehr schnell mit dem moralischen Finger auf diejenigen zeigen, die was machen? Die in Schwelgereien, in Trinkgelagen und in Unzucht und in Ausschweifung leben. Für diejenigen, die in einer sexuellen Unmoral leben, sind wir ganz schnell zu sagen, guck mal, wie böse das ist. Guck mal, wie schlecht das ist. Und Paulus bringt hier den Hammer und sagt, ja, ich bin bei dir. Das sind Dinge, die sich nicht gehören für einen Christen, der Jesus liebt und ihm nachfolgt. Aber meine Lieben, beachtet oder vergesst bitte nicht Streit und Eifersucht. Ihr denkt, dass das zu klassifizieren ist. Das eine, das ist irgendwie schlimmer, aber dein Streit, den du führst mit deinen Geschwistern in deiner Gemeinde, ist nicht weniger schlimm und bringt Jesus nicht weniger Unehre als die anderen Dinge, die du so sehr verabscheust. Gott verabscheut nämlich auch Streit und Eifersucht. Und hier steckt eine wichtige Mahnung, eine wichtige Warnung für uns. Tut mir leid, wenn ich euer 4. Advent damit ein bisschen herausfordere und die Adventsgefühle ein bisschen drangsaliert werden jetzt. Aber das ganze Weihnachtslicht, was wir anzünden, ich sage das jedes Jahr, ich liebe es, aber das kann nicht hinwegtäuschen über die Realität, in der wir uns auch wiederfinden. Dass wir doch Dinge in unserem Herzen haben und gegeneinander sind. Ja, wir sitzen vielleicht in derselben Reihe, aber preis den Herrn für Corona jetzt mit Abstand. Das, was ich vorher machen wollte, darf ich jetzt tun. Ich darf jetzt ordentlich Abstand halten zu diesem Bruder oder zu dieser Schwester. Aber mein Lieben, das Neue Testament warnt uns immer, immer wieder, dass wir diesen Streit keinen Raum geben sollen, dass wir keine Zornesgedanken in uns gegen andere Christen hegen sollen, weil wir damit, so heißt es im Neuen Testament, nichts weniger Raum geben in unserem Herzen als dem Teufel höchstpersönlich. Vielleicht kennt ihr dieses Wort von Paulus, dass er sagt, gebt dem Teufel keinen Raum. Jeder Christ ist sofort dabei und sagt, natürlich möchte ich dem Teufel keinen Raum geben. Kein Christ wird morgens sagen, Satan, hier bin ich. Ich öffne mein Herz. Tu mit mir, was du möchtest. Das habe ich noch nie erlebt. Und Paulus ist auch nicht so naiv, dass ein Christ auch so anfangen würde, mit dem Teufel zu interagieren. Wir haben das jetzt nicht abgedruckt, aber in Epheser 4, Vers 27, wo es heißt, gibt dem Teufel keinen Raum, sagt er, ihr seid doch Glieder untereinander. Gebt dem Zorn in eurem Leben keinen Raum. Ihr sollt nicht zornig sein übereinander. Gebt dem Teufel keinen Raum. Und einige Gemeinden fragen sich, warum funktioniert Gemeinde bei uns nicht? Hat Jesus nicht versprochen, seine Gemeinde zu bauen? Haben wir nicht eine Verheißung, dass Gott diese Gemeinde stärken möchte und durch uns etwas bewirken möchte? Selbstverständlich haben wir das. Aber wenn wir anfangen, den Streit, den wir untereinander haben, in unserem Herzen wachsen zu lassen, Bitterkeit entstehen zu lassen, Zorn florieren zu lassen in unseren Herzen, dann werden wir keinen Effekt erleben. Und wir werden es auch später sehen, wir werden die Feuerproben, in denen wir stehen als Christen, auch in unserer Gesellschaft, nicht standhalten können. Wir brauchen einander. Wir sind Glieder untereinander am Leib Jesu. Er ist das Haupt und wir sind seine Glieder. Und wir sollen nicht im Streit leben. Denn Petrus weiß, er wird es im nächsten Kapitel erwähnen, dass der Teufel, unser Widersacher, umhergeht wie ein brüllender Löwe. Auch Petrus weiß um diese Realität. Natürlich stehst du morgens nicht auf und sagst, Satan, hier bin ich, komm, erfülle mein Herz. Aber wenn du Streit und Zornesgedanken, Bitterkeit in deinem Leben Raum gibst, dann gibst du dem Satan höchstpersönlich Raum in deinem Leben. Und davor warnt uns Gottes Wort eindringlichst. Denn der Satan hat keinen größeren Wunsch, als in die Gemeinde einzudringen. Und wir sehen aus dem ersten Petrusbrief, dass er das auch versucht, durch Druck von außen, durch Diffamierung, soziale Ausgrenzung, Verfolgung, was wir zu einem Stück weit auch erleben können. Und dass wir dadurch mutlos werden, den Fokus verlieren, nicht mehr klar schauen, sondern dass dieser Leerbereich, dieses Vakuum auf einmal gefüllt wird mit, auf einmal schaue ich den Husky neben mir an und da stört mich etwas. Und dann fange ich an zu beißen und zu bellen und zu streiten. Aber fokussierte Nachfolge, meine Lieben, zeigt sich nicht im Streit untereinander. Fokussierte Nachfolge einer christlichen Gemeinde zeigt sich darin, ob unsere Liebe anhaltend ist. Heißt es in unserem Text. Ob sie beständig ist. Ich liebe es in alten Übersetzungen, heißt es, dass unsere Liebe inbrünstig sein soll. Eine inbrünstige Liebe. Ich liebe dieses Wort. Und diese Liebe ist nicht irgendwie passiv. Diese Liebe ist immer aktiv. Liebe ist Aktion. Lasst uns jetzt weiterlesen in Vers 8 bis 10. Wie diese anhaltende Liebe jetzt auch aussehen soll in unserem Miteinander. Seid ihr bei mir? Hinter euren Masken kann ich euch nicht erkennen. Okay? Einige sind eingeschlafen, wacht bitte auf. Petrus schreibt weiter. Eure Liebe soll anhaltend sein, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Dieses Murren bringt er nicht ohne Grund. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wir sollen lieben, indem wir drei Dinge tun. Petrus wird jetzt hier sehr konkret und auch super praktisch. Das ist nicht einfach ein Liebesgeschwafel, was hier in dem Text kommt, sondern er dröselt das jetzt auf. Wie soll diese Liebe in unserem Miteinander aussehen, dort wo auch Streit existiert. Und da bringt er drei Punkte und auf der nächsten Folge könnt ihr das sehen. Vergebung, Gastfreundschaft, Dienstbereitschaft. Ich habe das mal umgeschrieben, was das bedeutet für das Miteinander. Wenn wir im Streit sind, dann fordert die Liebe Gottes uns dazu auf und die Liebe Gottes ermöglicht es uns auch, dass wir vergeben können. Liebe deckt eine Menge von Sünden zu, dass wir den anderen annehmen können. Kannst du deine Geschwister annehmen? Kannst du ihnen vergeben? Bist du vergebensbereit? Oder suchst du die ganze Zeit nach Schwierigkeiten? Oder suchst du in der Vergangenheit nach Dingen, die dir wehgetan haben, um den anderen festzulegen? Liebe tut das nicht. Liebe nimmt den anderen an. Und das Schöne ist, dass Petrus hier nicht stehen bleibt, sondern sagt, es reicht nicht nur zu sagen, Daniel, du warst böse zu mir, aber die Bibel sagt, ich soll dir vergeben, ich vergebe dir. Und jetzt geh mir aus dem Blick. Ich kann dich nicht mehr sehen, aber ich habe dir vergeben. Petrus sagt, es geht noch weiter. Nicht nur vergeben und annehmen, sondern auch aufnehmen. Diese Liebe geht so weit, dass sie den anderen auch einlädt und mit hineinnimmt. Komm, ich teile mit dir. Leute, wenn wir sagen, das gilt nicht für uns, dann müssen wir uns sehr, sehr deutlich fragen, wie die Liebe Gottes zu uns ausschaut. Jesus hat nicht am Kreuz einfach nur gesagt, Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und jetzt geht mir aus den Augen, sondern er ist auferstanden und hat nochmal bekräftigt, ich werde jetzt gehen, aber ich werde wiederkommen und ich werde euch zu mir nehmen. Wir haben einen sehr gastfreundlichen Herrn und er ist in den Himmel hinaufgefahren, um uns Wohnungen zu bereiten. Er hat uns nicht nur angenommen, sondern er wird uns auch aufnehmen. Und dasselbe gilt auch für uns. Aber Petrus reicht das auch immer noch nicht. Nicht nur annehmen, aufnehmen, sondern sogar anfangen zu dienen. So wie Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Sich sogar noch zu unterstellen, zu beugen. Dem, der mich eben gerade noch genervt hat, soll ich erstmal vergeben, dann ohne Murren aufnehmen und dann noch mich wie ein Diener klein machen und ihn segnen und ihm dienen. Das ist Liebe. Liebe ist nicht einfach ein Gefühl hier irgendwo drin. Liebe ist auch Gefühl, klar. Aber wahre Liebe ist vor allem aktiv. Liebe ist Aktion. Ich gebe mich dem anderen hin. Und das müssen wir als Gemeinde enorm hören. Denn ich beobachte immer wieder, nicht nur in unserer Gemeinde, das ist so ein ganz typischer Reflex. Und das kritisiere ich, diese defensiv verbitterte passive Haltung, die nicht mit dem Ärger rausrückt und sich in ein Schneckenhaus verkriecht. Kennt ihr das? Ich habe irgendeinen Ärger, ich habe irgendeinen Streit und anstatt in die Klärung hineinzugehen, ziehe ich mich zurück, werde passiv, werde defensiv. Ich sage nichts, aber ich kann ganz genau, wenn mich jemand fragen würde, wenn mich jemand pieken würde, würde ich ganz genau artikulieren können, was mein Zorn ist. Aber ich lasse ihn nicht raus, ich behalte ihn bei mir. Und dann noch die Steigerung, ich mache dem anderen den Vorwurf, warum er nicht auf mich zukommt und aktiv wird, um die Sache zu klären. Das ist eine ernst gemeinte Frage, ich möchte wirklich eine Handmeldung jetzt sehen, ob ihr schon einmal erlebt habt, dass andere in ihrer Verbitterkeit oder in ihrer Betrübnis, in ihrer Verletzung sich zurückgezogen haben und dann dir oder anderen einen Vorwurf gemacht haben, dass sie nicht auf einen zugehen. Wer hat das schon mal erlebt? Schaut mal, wer jetzt gerade die Hand hebt. Das sind so ziemlich viele. wenn das irgendwie mehr oder weniger jeder erlebt hat, dann war auch schon jeder mal in dieser Rolle, dass er sich zurückgezogen hat, bitter war, verletzt. Meine Verletzung rechtfertigt jetzt mein Verhalten. Ich werde jetzt gar nichts mehr sagen, aber ich werde zornig sein. Und ich verstehe nicht, warum mein Gegenüber nicht sieht, wie schlecht es mir geht und endlich zu mir kommt. Möchtest du was sagen? Dani. Ach so. Amen. Liebe ist aktiv. Jeder von uns in diesem Raum erlebt Verletzung. Amen. Jeder wird verletzt. Jeder hat mal zu schaffen mit seinem Gegenüber. Ich verletze euch. Ihr verletzt auch mich. Und das tut weh. Und es gibt auch Tage, wo ich sage, ich möchte nicht raus. Ich möchte nicht in diese Begegnung. Ich möchte davor wegrennen. Aber so ist Liebe nicht. Liebe geht in die Klärung. Liebe will die Sünde wegschaffen. Liebe will keine Verbitterung Raum geben, sondern Liebe will Versöhnung. Und darum, wenn du in dieser Position bist und denkst, ich habe mich gerade in mein Schneckenhaus zurückgezogen, Gott setzt so eine Liebe in dir frei, wenn du ihn darum bittest, dass du die Kraft hast, auf deinen Bruder und deine Schwester zuzugehen und zu sagen, ich möchte dir sagen, was mich verletzt hat. Und ich möchte Versöhnung miteinander. Damit, wenn wir gemeinsam Gott anbeten, nicht irgendwas vorheucheln, sondern dass unsere Botschaft auch eine Kraft hat, wenn wir unsere Hände zum Herrn erheben, weil wir das aus reinem Herzen tun und nicht in Vorwürfen gegen den anderen uns baden, was er denn tun sollte, sondern wir sind proaktiv. Also geh und geh in die Klärung, bemitleide dich nicht selbst. Ansonsten geben wir Entzweiung und Streit nur mehr Futter. 2. Timotheus 2, Vers 24 sagt, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein. Das bedeutet annehmen, aufnehmen und hingeben. Und das in einer Qualität, die Gottes Wesen entspricht und ihn ehrt. Das lesen wir nämlich in Vers 11, wie das, mit welcher Qualität das geschehen soll. Vers 11. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit Gott in allem verherrlicht wird durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist die Messlatte, die Petrus ansetzt, wie unser Miteinander gestaltet werden soll. Wenn ihr miteinander seid, dann lebt in den Gnadengaben Gottes, dient einander in dieser Qualität, dass egal ob ihr sprecht oder ob ihr tatkräftig dient, es soll zur Ehre Gottes dienen, es soll seine Herrlichkeit widerspiegeln in eurem Miteinander. Und das ist ziemlich so zu lieben. Das ist ziemlich herausfordernd, oder? Wenn wir das erkennen, dass das herausfordernd ist, dann verstehen wir, warum Petrus seine Liste nicht mit der Nächstenliebe begonnen hat, sondern angefangen hat, seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Denn ohne Gebet, ohne Gott ist das unmöglich. Deswegen, wenn du denkst, das, was jetzt gerade gesagt wurde, ist zwar wahr und richtig, aber ich merke, da ist eine Last jetzt auf mir, etwas zu vollbringen, was ich aus mir heraus gar nicht kann, dann möchte ich dir eine gute Nachricht sagen. Das wirst du nur schaffen, wenn du dich an Gott hängst, Und wenn du Gott sagst, Gott, du musst das Unmögliche in meinem Leben, durch mein Leben möglich machen. Ich kann es nämlich alleine nicht. Und wenn du in so einer Situation jetzt steckst und jetzt denkst, ja, der Bruder zwei Reihen links hinter mir, das ist genau der, mit dem ich gerade ein dickes Problem habe. Das ist unmöglich, dass das wieder zusammengeht. Du hast deine Rechnung ohne Gott gemacht. Petrus ruft uns dazu auf, nicht nur zur Nächstenliebe, sondern zum Gebet. Häng dich an deinen Herrn und er wird das Unmögliche möglich machen. Amen, ja. Eigentlich befinden wir uns in unserem Text in einer Art Einschub. Eigentlich ist es gar nicht das Thema jetzt der Nächstenliebe in der Gemeinde. Das Thema für Petrus ist eigentlich das Leiden der Christen aufgrund von Ungerechtigkeit. Das ist sein Thema. Und jetzt nach unseren Versen, die wir gerade behandelt haben, kehrt er auch wieder zu diesem Grundgedanken zurück, wie wir leiden, wenn Ungerechtigkeit auf uns einprasselt. Aber dieser kurze Appell zur Einheit innerhalb der Gemeinde ist kein Ausrutscher. Petrus will uns damit sagen, und so heißt auch die Predigt heute, nur gemeinsam bestehen wir die Feuerproben. Höre mich an dieser Stelle gut. Wir sind als Christen kollektiv herausgefordert. Petrus ist der Gedanke einer Gemeindengemeinschaft extrem essentiell und wichtig. Ein Christ braucht Gemeinde. Ein Christ kann nicht alleine bestehen. Und indem er diese ganze Leiterfahrung sieht, die die Christen erleben, sagt er, hey, wenn ihr euch jetzt noch untereinander entzweit und streitet, dann werdet ihr die Feuerprobe nicht überstehen. Deswegen haltet Einheit zusammen. Seid in Einheit miteinander, seid in Liebe miteinander und dann können wir uns auch wieder den Herausforderungen auch miteinander stellen. Ich lese die Verse 12 bis 19. Geliebte, lasst euch durch das, Geliebte, dass er hier diese Ansprache wählt, kommt aus diesen Versen, die wir eben gerade behandelt haben, heraus. Ihr seid Geliebte. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Denn niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Wenn er aber als Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfängt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und wenn der Gerechte mit Not gerettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen, im Gutes tun. Diese Verse, die wir gerade gelesen haben, könnten wir locker überschreiben mit dem Titel: Christen glauben nicht an ein Wohlstandsevangelium des Satans. Noch einmal. Christen glauben nicht an ein Wohlstandsevangelium des Satans. Innerhalb unserer Kirche, also nicht hier in Emmendingen, sondern in der weltweiten Kirche, gibt es eine sehr, sehr starke Bewegung, die man unter den Begriff des Wohlstandsevangeliums betiteln könnte. Und viele sind dieser Botschaft verfallen und denken, dass das eine christliche Botschaft ist. Und 1. Petrus 4 schleudert es zurück und sagt, das ist nicht von Gott. Denn viele haben eine Frömmigkeit, in der sie auf folgende Art und Weise agieren. Wir sind königliche Priester, hat Petrus gesagt, oder? Und sie stellen sich hin, indem sie permanent ungefähr auf diese Art und Weise beten, nennen sie das. Indem sie sagen, ich erkläre, dass ich immer nur in Gesundheit lebe. Ich erkläre, dass ich erfolgreich bin. Weil ich mit Gott verbunden bin, erkläre ich, dass mir Reichtum folgen wird. Und so habe ich von jemandem gehört, wie er sagte, du willst dieses Auto, was du dir nicht leisten kannst, was eine 500.000 kostet, kein Problem. Geh hin, leg deine Hand auf dieses Auto und sag, ich erkläre, dass das mein Besitz ist. Also, Jesus ist auf dem Esel geritten. Und nicht auf einem Hannoveraner. Also, diese Pferde, ne? Das ist kein biblischer, christlicher Glaube. Das ist Wunschdenken. Das ist magisches Denken. Und funktioniert auch nicht. Funktioniert nur bei den Scharlatanen, die es predigen, weil ihnen die ganzen Spenden zukommen und alle, weil das ist die gesalbte Person, der muss ich Geld spenden, damit Gott mich segnet. Die haben dann deine Knete aus deiner Tasche gezogen, damit sie sich diese teuren Schlitten kaufen können. Aber für den Rest der Christenheit funktioniert das nicht. Und erst recht nicht den Lesern, die Petrus gerade hier zuhören im ersten Jahrhundert. Denn das erste Jahrhundert war nicht unbedingt mit Luxusgütern vollgepackt, oder? Das Leben im ersten Jahrhundert war nicht leicht. Jesus selber sagt, er hat keinen Ort, wo er seinen Kopf hinlegen kann. Und die sagen, du möchtest eine Villa? Such dir ein Haus aus, leg deine Hand drauf und sag, ich erkläre. Was soll denn das sein? Was ist denn das für ein Gebet? Ich erkläre. Du bist nicht Gott. Und diese Botschaft, die sich auch in Deutschland durch unsere Medien, auch durchs Internet frisst und viele Christen einnimmt, meine Lieben, wir müssen uns davon hundertprozentig distanzieren. Als Christ hat man laut 1. Petrus 4 nicht unbedingt das leichte Leben. Man hat sogar eine gute Portion soziale Ausgrenzung und ähnliche Leiterfahrung zu erleben und zu durchleben. Aber diese Botschaften hörst du von diesen Wohlstandsevangelisten nicht. Die bereiten dich nicht darauf vor, wie es ist, wenn das Feuer kommt. Und mit Feuer meine ich Leid. Proben. Glaubensproben für dich und mich. Aber Leiterfahrungen, wir sehen es in Vers 19. Leiterfahrungen sind Teil des Willens Gottes für uns. In Vers 17, das ist ein Vers, den viele anstößig finden. Die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfängt beim Haus Gottes. Gottes Gericht ist ein verzehrendes Feuer, was alles verzehrt, was sich gegen ihn stellt. Nur wir haben den großen Vorteil, weil wir in Christus sind, ist dieses verzehrende Feuer, was um sich greift, dient uns nicht zum Tod, sondern dient uns zur Reinigung und zur Entschlackung. Denn Petrus hat es schon einmal im ersten Kapitel Vers 7 klar gemacht. Lass uns das gemeinsam mal lesen. Dort hat er schon ganz zu Beginn gesagt, dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als das vergängliche Gold, das ja auch, hier haben wir es wieder, das ja auch durch Feuer geprüft wird. Denn wenn Jesus Christus sich offenbart, wird auch die Echtheit eures Glaubens sichtbar werden und euch Lob, Ehre und Herrlichkeit einbringen. Gottes Gericht beginnt am Haus Gottes in der Gemeinde. Gottes Gericht ist ein verzehrendes Feuer und verzehrt alles, was ihn nicht ehrt. Aber bei uns, weil wir in Jesus Christus geborgen sind, hat das eine reinigende, eine heiligende, eine entschlackende Wirkung, dass wir am Ende rein vor Gott dastehen. Und wir am Ende Lob, Ehre und Herrlichkeit empfangen dürfen. Ich weiß, Freunde, das hört sich nicht gut an. Ich wünsche niemanden Leiterfahrung. Das ist nicht schön zu hören, aber aus Gottes Augen scheint es eine Notwendigkeit zu sein, dass wir als Christen durch Leiterfahrungen gehen und nicht auf der Welle die ganze Zeit unterwegs sind und ich erkläre hier, ich erkläre da, ich erkläre hier. Leid gibt's in meinem Leben nicht. Es ist immer alles happy, clappy und Sonnenschein. In Wahrheit haben happy, clappy, healthy, wealthy Christen genau mit diesem Kapitel ein großes Problem. Sie können mit dem nichts anfangen und sind damit untauglich für die Herausforderung des Christenlebens. Gerechte werden mit Not gerettet. Das heißt nicht, dass wir irgendwie gerade so gerettet werden. Wenn Petrus sagt, Gerechte werden mit Not gerettet, heißt es, Gerechte werden mit Leiterfahrung, mit Leidenserfahrungen gerettet. Und ich möchte euch ein Zitat vorlesen von Juan Sanchez. Habe ich das gut gesagt? Juan Sanchez. Er sagt, und wenn diese Leiden für uns, die wir gerettet werden, schon hart ist, dann stell dir vor, wie das Gericht für die Gottlosen und die Sünder sein wird, wenn Christus offenbart wird. Das ist eine Warnung an diejenigen, die in der Gemeinde sind, aber in ihren früheren Leidenschaften einfach fortfahren. Aber es ist auch eine Ermutigung für Christen, das Leiden treu zu tragen. Und Petrus thematisiert so sehr in diesem ganzen Bibelbuch, was wir hier Stück für Stück uns erarbeiten, thematisiert so sehr die Feuerproben, damit wir sie richtig bewerten und ermutigt werden. Denn damit endet er im 5. Kapitel seinen ganzen Brief, in dem er sagt, ich habe euch diese wenigen Zeilen geschrieben, um euch zu ermutigen und um euch zu stärken. Damit ihr, wenn eure Leiterfahrung kommt, und sie wird kommen, dass ihr eben nicht resigniert, dass ihr nicht wie die Huskies euch gegenseitig auffresst, sondern dass ihr ermutigt seid, sondern wir sind auf der Zielgeraden. Wir sind auf der Zielgeraden und das, was ich hier tue, das wird mir eines Tages Lob, Ehre und Herrlichkeit einbringen. Und weil das wahr ist, kann ich mich jetzt schon freuen darüber. Denn Vers 14 sagt, dass der Geist der Herrlichkeit auf uns ruht. Habt ihr das gelesen? Der Geist der Herrlichkeit ruht auf euch. Aber nicht, wenn ihr den nächsten Rolls-Royce in eurer Garage stehen habt. Sondern es heißt in dem Text, dort, wo wir leiden für Christus, da ruht der Geist der Herrlichkeit auf uns. Das nächste Mal, wenn du durch schwere Zeit gehst, und treu dich an Jesus hältst, wenn du das Gefühl hast, ich würde am liebsten fast loslassen. Bade dich in der Wahrheit, dass für diese Zeit Gott dich nicht vergessen hat. Er sieht dein Leiden und der Geist der Herrlichkeit ruht auf dir. Geh aus der Hektik heraus und glaube, dass der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, auf dir ruht. Dieser Geist der Herrlichkeit erweist sich besonders in den Momenten, wo wir bereitwillig Jesus loyaler sind als allen anderen Dingen um uns herum und uns dafür, wie Petrus sagt, nicht schämen. Ich möchte zum Schluss kommen. Wenn wir diesen Text lesen, dann kommt ganz unweigerlich eine alte biblische Geschichte in den Sinn, die eigentlich nahezu jede Facette dieses biblischen Textes sehr schön verdeutlicht. Wenn Petrus von Feuerproben im Miteinander spricht, dann kommt prompt die Geschichte von Daniel 3 auf, wo Daniels Freunde Schadrach, Meschach und Abednego genau in dieser Herausforderung stehen. Wem sind wir treu? In Bedrängnis, in sozialer Ausgrenzung, dort, wo wir verspottet und verlacht und wo uns Dinge angedroht werden. Was tun wir in dieser Feuerprobe? Ich möchte, das lest ihr jetzt nicht an der Wand, euch lesen, was in Daniel 3 steht. Der König Nebukadnezar fing an und sagte zu ihnen: Ist es Absicht, Schadrach, Meschach und Abednego, dass ihr meinen Göttern nicht dient und euch vor dem goldenen Bild, das ich euch aufgestellt habe, nicht niederwerft? Nun, wenn ihr bereit seid zur Zeit, da ihr den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zither und der Harfe, der Laute und des Dudelsacks und alle Arten von Musik hören werdet, hinzufallen und euch vor dem Bild niederzuwerfen, das ich gemacht habe, so ist es gut. Wenn ihr euch aber nicht niederwerft, dann werdet ihr sofort in den brennenden Feuerofen geworfen. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand retten könnte? Schadrach, Meschach und Abednego antworteten und sagten zum König: Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Ob unser Gott, dem wir dienen, uns retten kann, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, König, wird er uns retten. Oder ob nicht? Es sei dir jedenfalls kund, König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Wer vor 2 Wochen da war, hat gehört, wie ich über Götzendienst gesprochen habe. Dass Christen auch in dieser Versuchung stehen, Götzen zu dienen. Nicht in dem Stile eines goldenen Bildes, aber dennoch, dass wir in unserem Herzen Dingen oder Menschen einen Platz geben, der nur Gott gebührt. Und somit haben wir hier wirklich eine wunderbare Parallele, die uns diese Prinzipien schön aufzeigt. Die Freunde sind zusammen. In der Herausforderung, sind wir Jesus loyal oder folgen wir einem anderen? Sie sind in einer Prüfung, sie sind konfrontiert mit Feuer, mit einer Feuerprobe. Und sie schämen sich nicht für ihren Glauben und für ihr Bekenntnis, sondern bleiben gerade stehen, koste es, was es wolle. Und sie sind in freundschaftlicher Einheit zusammen. Sie stehen zusammen in dieser Feuerprobe. Niemand fängt an, noch auf den anderen zu schießen, sondern sie bleiben fokussiert gemeinsam und gehen gemeinsam durch dieses Feuer. Also lasst uns den Signalschuss von 1. Petrus 4 als Gemeinde hören. Lasst uns fokussiert in der Nachfolge sein. Lasst uns einander annehmen, aufnehmen und hingeben und gemeinsam in dieser freundschaftlichen Einheit die Feuerproben bestehen. Amen. Amen. Amen.